Also, hallo erstmal, mein Name ist Johannes Krude. Ich erzähle euch heute irgendwie was über SecComp und irgendwie vielmehr noch irgendwie, wie man denn SecComp nutzt, um damit irgendwie Sandboxen zu bauen. Ich fange mal an irgendwie mit einem kleinen irgendwie Überblick, was ist überhaupt SecComp. SecComp ist eine Abkürzung, das steht für Secure Computing irgendwie, und ist es unter Linux, also gibt es nur unter Linux. Technisch gesehen ist das irgendwie erstmal ein Thread Flag. Also ein Thread kriegt halt irgendwie diese Eigenschaft, dass er jetzt Secure Computing irgendwie hat. Secure Computing, wenn das dann für den Thread aktiv ist, ist eine Syscall-Einschränkung. Das schränkt halt ein, welche Syscalls irgendwie von diesem Thread jetzt noch gemacht werden dürfen, und teilweise schränkt es dann auch ein, welche Argumente denn diesen Syscalls übergeben werden dürfen. Alleine ist das irgendwie noch keine Sandbox, da muss man noch ein bisschen drum rumbauen, um damit eine Sandbox zu bauen, aber das erkläre ich ja heute irgendwie, was es da für Ansätze gibt, um daraus dann Sandboxes zu bauen. Das ist erstmal ein historischer Überblick. SecComp kam irgendwie 2005 in den Linux-Kernel. Das war der Mode 1, also der erste Betriebsmodus von SecComp. Das ist im Kernel 2.6.11 irgendwie so, um das so ein bisschen so einzuordnen, dass es bevor irgendwie der Linux-Kernel Git benutzt hat. Also schon was älter jetzt. Seit 2007 benutzt man SecComp dann irgendwie mit dem Prozesscontrol irgendwie Syscall. Vorher lag das noch irgendwie im PROC-File-System, aber seit 2.6.23 ist die API diese irgendwie, wie sie bis heute im Kernel ist. Im Jahr 2007 gab es dann das CPU-Share-Projekt. Das CPU-Share-Projekt, irgendwie, da konnte man halt CPU-Zeit kaufen, verkaufen, und das wurde mit SecComp im Modus 1 abgesichert. Das werde ich halt später noch erklären, wie das dort genau gemacht wurde. 2009 haben die Google-Entwickler in Chromium halt Absicherung irgendwie für WebKit eingebaut, irgendwie, weil die halt WebKit nicht vertrauen, und haben da ein bisschen andere Art von Sandbox als bei CPU-Share gebaut, und das erzähle ich euch auch noch gleich, wie das geht. 2012 wurde irgendwie der Betriebsmodus 2 irgendwie entwickelt, damit kann man mehr machen als mit Modus 1. Ist jetzt im aktuellen Ubuntu, kann man den schon benutzen, irgendwie so, wenn man eine andere Distribution hat, leider noch nicht. Irgendwie, vielleicht kommt das jetzt in Linux-Kernel 3.5 rein, irgendwie. Ich hoffe, dass es reinkommt, weil es halt irgendwie praktisch ist. Ja. Also, der Mode 1, der Betriebsmodus 1, den es halt seit 2005 gibt, der schränkt diese Syscalls so ein, dass man nur noch 4 Syscalls irgendwie zur Auswahl hat. Read, Write, Exit und Secretern. Sobald man irgendwie einen anderen Syscall macht, also sobald der Prozess einen anderen Syscall macht, kriegt der Prozess ohne Warnung, ohne irgendwas sofort ein Secret und der Prozess ist weg. Also, man kann jetzt irgendwie halt nicht mehr so viel machen, man kann halt mit Read und Write irgendwie auf File-Deskriptoren, die schon vorher geöffnet wurden, bevor SecComp aktiviert war, irgendwie noch lesen und schreiben, aber halt auch nur in dem Modus, in dem die geöffnet wurden. Wenn die auf Non-Blocking stehen, kann man Non-Blocking Read Write machen, wenn sie auf Blocking stehen, kann man Blocking machen, aber das kann man auch nicht mal mehr ändern. Man kann irgendwie Exit machen, also sich normal terminieren und darüber auch irgendwie einen Exit-Code irgendwie dann halt an jemand anders kommunizieren. Und das vierte, was man machen kann, das ist vielleicht jetzt der unbekannteste von diesen vier Syscalls, ist Secretern. Den braucht man, um Signale zu handeln. Wenn man also ein Signal empfängt, irgendwie muss man, irgendwie, nachdem man das Signal halt verarbeitet hat, mit Secretern im Stack wieder irgendwie aufbereiten oder wieder so aufräumen. Irgendwie, und dafür braucht man Secretern. Dann kann man halt jetzt, irgendwie, wenn man, bevor man SecComp aktiviert hat, irgendwie einen Signalhändler installiert hat, kann man jetzt irgendwie diesen Signalhändler auch tatsächlich benutzen, indem man halt den Stack danach wieder aufräumt. Ja, wenn man das benutzen will, muss man nur genau diese eine Zeile, wie sie hier steht, irgendwie in seinen Code einbauen. Man macht irgendwie Prozesskontrolle mit PR-Set-SecComp und als Argument 1. Und sobald man das gemacht hat, irgendwie sind genau die Einschränkungen, wie ich sie gerade hier beschrieben habe, für den aktuellen Thread irgendwie aktiv. Wenn man natürlich nur einen Thread in seinem Prozess hat, gilt das für den ganzen Prozess. So, das ist irgendwie, das ist der Kernel Source davon. Das ist irgendwie, also wenn man im Kernel Source sich das durchlesen will, wie es funktioniert, das ist wirklich das irgendwie, wie es funktioniert. Es gibt noch irgendwie ein paar andere Dinge drumherum, die dann irgendwie halt das PRCTL irgendwie abwickeln, aber bis auf das ist das wirklich der gesamte Code. Jetzt sind ein paar Ausleistungszeichen drin, das ist irgendwie Code, da wird noch überprüft, ob es jetzt Mode 1 ist irgendwie, und ansonsten wird irgendwie Bug ausgeführt, weil irgendwie es keine anderen Modi gibt, aber das ist irgendwie das, was relevant ist. Es wird halt jetzt jedes Mal, wenn irgendwie der Prozess oder das Thread jetzt irgendwie ein Syscall irgendwie macht, irgendwie wird und SecComp halt aktiviert ist, wird irgendwie in diese Methode gesprungen. Diese Methode irgendwie hat eine Schleife. Diese Schleife irgendwie iteriert halt irgendwie hier über unser Syscall Array. Im Syscall Array stehen halt irgendwie genau die vier Syscalls, irgendwie, wie ich sie eben beschrieben habe, und irgendwie dahinter noch eine Null, damit die Schleife irgendwie halt immer noch abbricht. Sobald irgendwie halt jetzt gefunden wurde, dass der Syscall, der gerade aktuell gemacht wird, irgendwie halt in diesem Array drin ist, returnt irgendwie diese Methode und nichts passiert. Wenn aber irgendwie die Schleife bis zum Ende durchläuft, irgendwie, dann irgendwie wird einfach ein Sekill irgendwie an den Prozess sofort gesendet. Also, meine Meinung dazu, das ist irgendwie eigentlich super simpel alles, irgendwie, da kann irgendwie nicht so viel schief gehen. Also das ist irgendwie einer der Vorteile von diesem Modus 1, dass es, jeder kann das lesen, jeder kann sofort verstehen, dass es funktioniert, irgendwie, was bei anderen Security-Features halt nicht immer so der Fall ist. Ja, ich erzähle euch jetzt irgendwie von CPU-Share, irgendwie ist kurz ein Überblick, irgendwie CPU-Share irgendwie hatte irgendwie das Ziel, irgendwie CPU-Zeit zu handeln. Also wenn man irgendwie CPU-Zeit über hatte, oder besser gesagt, wenn man Hardware über hatte, die irgendwie idle war, dann konnte man irgendwie da seine CPU-Zeit verkaufen. Wenn man irgendwie viele Berechnungen machen wollte und irgendwie keine Hardware kaufen wollte, konnte man da halt irgendwie woanders CPU-Zeit einkaufen. Diese irgendwie CPU-Zeit, die dann halt irgendwie man eingekauft hat, wo man seinen Code irgendwie ausgeführt hat, die wurde mit SecComp im Modus 1 abgesichert. CPU-Share ist eigentlich auch der ursprüngliche Zweck von SecComp. Die Entwickler von CPU-Share haben halt extra das SecComp irgendwie entwickelt und in den Linux-Kernel eingebaut, genau irgendwie für CPU-Share. Das werdet ihr später noch merken, dass halt irgendwie CPU-Share genau die Features benutzt, wie sie halt irgendwie SecComp Mode 1 bietet. Das Problem so ein bisschen an CPU-Share ist, man kann damit Number-Crunching machen, also Dinge berechnen, aber durch dieses minimalistische Interface irgendwie kann man nicht viel mehr machen. Also, das ist jetzt so eine Applikation, die ich jetzt gefunden habe, die irgendwie dafür irgendwie portiert wurde, ist irgendwie John the Ripper. Man konnte halt irgendwie John the Ripper irgendwie benutzen, um jetzt irgendwie gegen Geld irgendwie auf anderen Rechner Leute irgendwie Passwörter zu cracken, aber andere Anwendungen habe ich nicht gefunden, die es irgendwie dafür gab, und es ist inzwischen inaktiv, also man kann da schon länger nicht mehr CPU-Zeit handeln. Ja, das ist ja, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben jetzt hier irgendwie erstmal in der Mitte irgendwie einen Prozess, das ist unser Trusted-Prozess, also in diesem Trusted-Prozess gehen wir davon aus, alles was da passiert, im Vertrauen wir. Wenn jetzt irgendwie aus dem Internet eine Anfrage kommt, dass man das, was berechnet werden soll, an diesem Trusted-Prozess, dann irgendwie geht der Trusted-Prozess hin, irgendwie erzeugt ein Pipe-Pair, irgendwie forkt, irgendwie erzeugt unseren Untrusted-Prozess. Der Untrusted-Prozess ist halt der, dem wir später nicht mehr vertrauen können, weil dort halt irgendwie Code läuft, irgendwie den wir nicht kennen, irgendwie der beliebig irgendwie Dinge machen könnte, wenn er nicht abgesichert wäre. Irgendwie im Untrusted-Prozess wird ja erstmal exec aufgerufen. Exec hat halt irgendwie den schönen Nebeneffekt, dass irgendwie alle Ressourcen, die so im Prozess vorher vorhanden waren, irgendwie erstmal wieder freigegeben werden, dass der Speicherinhalt, der vorher da war, weg ist und dass halt irgendwie Daten, die vorher da waren, jetzt man nicht mehr darauf zugreifen kann. Der Stack, irgendwie, dieser Prozess hat, der wird jetzt mit R-Limit irgendwie in der Größe begrenzt, damit halt später irgendwie man nur begrenzt viel Stack benutzen kann. Man will ja nicht irgendwie, wenn man seine CPU-Zeit verkauft, dass dann irgendwie der Rechner abstürzt oder irgendwas, weil halt irgendwie kein RAM mehr vorhanden ist. Ja, und wir holen uns ein Heap. Das machen wir mit MF. irgendwie das vorher ist einfach bei der Anfrage spezifiziert worden, wie groß der Heap sein soll, und der wird dann einfach einmal mit MR irgendwie allokiert. Die Data und die Textsektion, also die Sektionen, in denen halt die Daten, die schon initial vorhanden sind, drinstehen, und in dem die Textsektion, insbesondere in dem halt der Programmcode drinsteht, die werden auch jetzt mit MMAP irgendwie allokiert. Und dann wird mit einem Read irgendwie die Daten, irgendwie, die jetzt da initial drinstehen sollen, also die Anfangsdaten, vor allem das Programm, irgendwie aus unserem Trusted-Prozess, der das über den DPS am Anfang bekommen hat, hat reingelesen. Jetzt ist eigentlich alle Daten irgendwie sind vorhanden. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Signalhändler einrichten. Der Signalhändler ist halt irgendwie dafür da, damit irgendwie später im Anschluss des Prozesses noch Bescheid gesagt werden kann, dass er sich jetzt mal bitte beenden soll. Mehr macht das Sequit nicht. Also mit Sequit beendet man nicht den Prozess gegen seinen Willen, sondern es ist nur Bescheid sagen, mach mal bitte. Jetzt irgendwie wird SecComp aktiviert im Modus 1. Alles, irgendwie, was wir vorher gemacht haben, können wir jetzt nicht mehr machen, deswegen mussten wir es vorher machen. Ab jetzt irgendwie können wir beliebige Dinge in diesem Anschlussprozess ausführen, weil jetzt kann dieser Prozess eigentlich nichts mehr machen, irgendwie, was irgendwie unserem System noch schaden würde. Irgendwie, deswegen ist jetzt auch der nächste Schritt, irgendwie, dass irgendwie in eine vorher angegebene Adresse in der Textsektion gesprungen wird, und irgendwie somit halt das Programm, was irgendwie die Rechenzeit irgendwie benutzen soll, jetzt rechnen kann. Zusätzlich kann man jetzt hier wieder irgendwie das Pipe-Pair zum Trusted-Prozess benutzen, irgendwie, um halt Daten über den Trusted-Prozess irgendwie an den ursprünglichen Fragesteller irgendwie zu schicken, und der kann genauso auch über den Trusted-Prozess irgendwie Daten irgendwie an den Trusted-Prozess weiterleiten. Das ist auch irgendwie dafür relevant, um überhaupt Ergebnisse rauszugeben, ansonsten könnte man keine Ergebnisse irgendwie zurückgeben. Wenn jetzt irgendwie die Zeit abgelaufen ist, dann kann man erstmal mit Sequit Bescheid sagen. Sequit irgendwie kann ja auch jetzt hier gehandelt werden, irgendwie in unserem Untrusted Prozess, weil wir haben ja irgendwie einen Signalhändler irgendwie eingerichtet, und irgendwie wir können ja irgendwie den passenden Syscall irgendwie auch benutzen, um mal danach wieder weiterzurechnen so ein bisschen. Und wenn der Prozess auf das Sequit nicht reagiert und irgendwie sich nicht beendet, dann kann jetzt ja noch ein Sequit irgendwie bekommen. Und dann ist er weg und dann ist die CPU-Zeit abgelaufen. Ja, das ist irgendwie eigentlich auch alles recht simpel, irgendwie ist einfach zu verstehen, hat den Nachteil irgendwie, dass es halt auch recht eingeschränkt ist irgendwie. Ja, deswegen irgendwie erzähle ich jetzt als nächstes, wie Chromium das gemacht hat, das ist ein bisschen komplizierter, irgendwie dafür kann es ein bisschen mehr. Der Anwendungsfall bei Chromium ist ein bisschen ein anderer. Eben ging es ja darum, dass man irgendwie fremden Code hat, wo man nicht weiß, was er macht. Hier geht es darum, man hat zwar Code, den man irgendwie zum Teil auch selber geschrieben hat oder von anderen irgendwie freien Entwicklern irgendwie entwickelt wurde, aber irgendwie der Code ist ja nicht immer fehlerfrei, irgendwie der kriegt viele Daten, irgendwie, die man nicht vorher kontrollieren kann. Das kennt man ja, dass in so Browsern immer mal wieder irgendwie eingebrochen werden kann. Deswegen geht es ja darum, irgendwie die Rendering Engine, irgendwie, also WebKit irgendwie von Chromium halt abzusichern. Das Konzept irgendwie von Chromium ist ja irgendwie jedem Browser-Tab sein eigener Prozess. Das ist auch deshalb wichtig mit den eigenen Prozessen, weil jeder Browser-Tab auch irgendwie dadurch seine eigene Sandbox bekommt. Weil SecComp ja irgendwie sinnvollerweise halt prozessbasiert irgendwie eingesetzt wird. Ansonsten könnte man ja irgendwie auch Daten von einem Tab in den anderen irgendwie, wenn man auch ausbricht, irgendwie lesen, aber das kann man halt irgendwie mit den eigenen Sandboxen nicht mehr. Das Ziel ist, irgendwie beliebige Syscalls zu erlauben. Das ist halt deshalb irgendwie für Chromium wichtig, weil die haben halt irgendwie einen großen Code und die wollen den Code nicht irgendwie an die Sandbox anpassen, sondern die wollen halt die Sandbox an ihren Code anpassen. Also was sie halt erstmal machen, ist irgendwie jeden irgendwie Syscall, den sie im Code finden, halt zur Laufzeit irgendwie durch eine eigene Subroutine ersetzen, die halt irgendwie über die Sandbox irgendwie den Syscall macht, aber dadurch irgendwie halt trotzdem alle Syscalls noch zu ermöglichen, die halt irgendwie notwendig sind, ohne halt jetzt den Quelltext zu verändern irgendwie von WebKit und dem, was man da sonst noch so braucht. Also die das ist jetzt halt irgendwie eingeschränkt auf die Syscalls, die irgendwie notwendig sind, also auf die notwendig sind und denen man halt irgendwie vertrauen kann, dass sie halt keinen Schaden am System anrichten können, keine falschen Daten lesen können und so weiter. Das ist irgendwie das Problem so ein bisschen an dem Ansatz, ist irgendwie, dass es nur auf x86 und AMD64 irgendwie möglich, weil es halt irgendwie handgeschriebenen Assembler-Code irgendwie braucht. Ja, das ist, wir haben ja diesmal ein bisschen mehr irgendwie Threads und Prozesse. Wir haben wie zwei Prozesse, wie eben, aber drei Threads. Eben hatten wir einen Trusted und einen Untrusted Prozess. Diesmal haben wir einen Trusted und einen Untrusted Thread. Die leben aber im gleichen Prozess. Und daneben haben wir noch so einen Helper-Prozess, den wir auch manchmal brauchen. So. Wir haben irgendwie diesmal Socket Pairs statt Pipes, um halt irgendwie zu kommunizieren zu können. Einmal irgendwie auf der linken Seite das Socket Pair zwischen Helper und dem anderen Prozess und einmal nochmal ein Socket Pair, was irgendwie beim rechten Prozess eigentlich zu sich selber geht, was halt aber dafür benutzt wird, damit irgendwie die beiden Threads irgendwie untereinander kommunizieren. Und damit der Helper-Prozess, damit der Trusted-Prozess irgendwie ein bisschen einfacher ist, irgendwie hat der Helper auch nochmal ein Ende von dem Socket Pair. So. Das große Problem jetzt, dass wir halt irgendwie zwei Threads irgendwie in einem Prozess haben, wobei wir dem einen vertrauen wollen, dem anderen aber nicht vertrauen können, ist halt, bei Threads hat man halt gemeinsamen Speicher. Das heißt, jeder Speicher, den der Trusted-Prozess schreiben kann auch der Untrusted-Prozess schreiben. Das heißt, man kann dem Speicher nicht vertrauen. Das heißt, irgendwie auch der Trusted-Prozess muss immer aufpassen, was er mit Speicher wie macht, weil ja immer, wenn er den selber schreiben könnte, der Untrusted-Prozess den manipulieren könnte. So, das fängt damit an, dass wir keinen Stack benutzen können. Denn der Stack muss schreibbar sein, also kann der Stack auch schreibbar vom Untrusted-Thread sein. Die gehen einfach hin und irgendwie setzen den Stack-Pointer auf 0. Das bedeutet halt irgendwie, der Stack zeigt irgendwie invaliden Speicher. Sobald man jetzt irgendwie einen Return machen würde, wird man irgendwie einen Segfault kriegen. Sobald man einen Call machen würde, wird man einen Segfault kriegen. Aber was hier auch wichtig ist, wenn man irgendwie anders einen Segfault irgendwie machen würde, würde man keinen Signal-Händler irgendwie dafür ausführen, weil der einen Stack braucht. Ja, Signalhändler sind allgemein so ein Problem, weil die halt alle den Stack brauchen. Deswegen wird auch erstmal irgendwie mit SIGPROGMASK irgendwie alle Signale abgeschaltet, also dass vom Trusted Thread keine Signale mehr empfangen werden. SIGSECFault hatte ich ja schon eben erzählt, das kann man nicht abschalten, deswegen müssen wir den Stackpointer auch zusätzlich auf 0 setzen. Ja, man kommt nicht so ganz ohne Speicher aus. Deswegen haben wir hier irgendwie noch einen Speicherbereich, den nennen wir hier Secured Speicherbereich, der mit MProtect auf Read-Only gesetzt wird. Das heißt, diesen Speicher, den können wir jetzt lesen, ohne dass irgendwie da manipulierte Werte vom Untrusted Thread drinstehen können. Das Problem ist aber auch, wir können da nichts selber reinschreiben. Deshalb ist dieser Secured Speicherbereich per Shared Memory auch noch im Helper-Prozess. Alles, was da irgendwie rein muss, muss also der Helper-Prozess da reinschreiben. Ja, wir haben irgendwie noch ein bisschen Stretch Memory, was wir irgendwie benutzen wollen, was jetzt auch les- und schreibbar ist, aber wo der Trusted Thread auch reinschreiben wird, aber der Trusted Thread wird dem nicht vertrauen können, nachdem er da reingeschrieben hat. Ja, jetzt kommen wir dazu, wie funktioniert das denn überhaupt, wenn man einen Syscall machen will? Es geht ja darum, dass der irgendwie Untrusted Thread irgendwie Syscalls macht. Der Untrusted Thread irgendwie sagt, jetzt statt dass er einen Syscall macht, macht er einen Write auf das Socket Pair, um jetzt dem Trusted Thread Bescheid zu sagen, dass er irgendwie einen Syscall machen will. Der Trusted Thread irgendwie liest das, irgendwie, dass der Untrusted Thread einen Syscall machen will. Dann liest er mal irgendwie die Syscall-Nummer und die ganzen Argumente irgendwie in Scratch-Memory. Dann muss er die aber danach irgendwie in die Register lesen. Wichtig ist irgendwie, das, was in dem Scratch-Memory steht, irgendwie können wir nicht an der Ort und Stelle überprüfen. Das könnte ja irgendwie zwischen Überprüfung und tatsächlicher Syscall-Ausführung manipuliert werden. Deshalb lesen wir das sofort in die Register ein. EAX, da steht die Syscall-Nummer drin, RDI und die anderen Register, wo halt die Argumente drinstehen, werden jetzt hier halt aus dem Scratch-Memory irgendwie eingelesen. Wir können auch kein Read direkt in die Register machen, weil ein Read muss immer in den Speicher irgendwie einlesen. Reinschreiben. Ja. Erst jetzt, irgendwie, wo es irgendwie in den Registern steht, können wir jetzt die Syscall-Nummer überprüfen. Hier wird jetzt einfach überprüft, irgendwie ist die Syscall-Nummer eins von den Syscall-Calls, denen wir halt irgendwie vertrauen, denen wir vertrauen, unabhängig davon, was für Argumente das sind. Irgendwie, falls das jetzt irgendwie der Fall ist, dass wir dem vertrauen, dann machen wir den Syscall mal. Irgendwie, und danach irgendwie sagen wir halt dem Untrusted Thread wieder Bescheid, irgendwie, dass wir den gemacht haben und was für ein Ergebnis kam und der kann sich das Ergebnis abholen. Ja, das war jetzt die simplere Variante. Irgendwie, jetzt irgendwie kommen wir noch zu einer komplizierteren Variante, die für manche anderen Syscalls notwendig ist. Ein Problem ist zum Beispiel der Open Syscall. Wenn man also eine Datei öffnen will und hier soll überprüft werden, ist das denn eine Datei, die überhaupt gelesen werden darf oder die geschrieben werden darf, denn die Rendering Engine soll ja nicht beliebige Daten einfach irgendwie aus dem System holen und ins Internet überspielen, müssen wir halt überprüfen, was in welcher Dateiname ist das. Bei so einem Open Syscall irgendwie wird halt irgendwie ins Register nur ein Pointer auf den Speicherbereich irgendwie geschrieben und im Speicherbereich selber steht dann irgendwie der Pfad drin. Dieser Speicherbereich, dem können wir nicht vertrauen, weil ja der untrusted Thread wieder irgendwie diesen Speicherbereich manipulieren könnte zwischen unserer Überprüfung und dem tatsächlichen Syscall. Deshalb brauchen wir halt diesmal den Helper-Prozess. Irgendwie der Untrusted-Thread weiß halt irgendwie, welche Syscalls irgendwie er Bescheid sagen muss an den Helper-Thread-Prozess. Irgendwie bei dem Open-Syscall würde er halt irgendwie an diesen Bescheid sagen, weil der Trusted den von alleine nicht durchlassen würde. Der Helper-Prozess irgendwie kann halt liest das halt ein, irgendwie welcher Syscall gemacht werden muss und kann das jetzt überprüfen. Das Überprüfen hier ist viel einfacher, weil wir können einfach beliebig Dinge im Speicher machen. Wir haben halt keinen Thread mit drin, der irgendwie unseren Speicher irgendwie durcheinander bringen könnte. Irgendwie hier können jetzt beliebig kompliziert auch irgendwie überprüft werden, ob das denn gemacht werden darf. Wenn jetzt entschieden wird, das darf gemacht werden, wird in den Secure-Speicherbereich halt irgendwie die Argumente von dem Syscall reingeschrieben, die Syscall-Nummer und auch der Speicherbereich, irgendwie, wo die Pointer drauf zeigen. Dadurch irgendwie hat der Trusted Thread jetzt irgendwie Zugriff irgendwie auf diese Daten, ohne dass der Untrusted Thread die manipulieren kann. Ja, der Helper-Prozess sagt jetzt auch mal dem Trusted Thread Bescheid, irgendwie, dass er jetzt hier einen Syscall machen soll. Wir müssen jetzt wieder, wie eben in die Register, halt die Syscall-Nummer und die Argumente eingelesen werden. Das muss halt immer gemacht werden, weil beim Syscall da halt die Argumente drinstehen müssen, aber das ist jetzt nicht mehr sicherheitsrelevant. Wir können jetzt einfach sofort den Syscall machen, weil wir können dem Secured-Speicherbereich vertrauen, wir können auch den Move-Operationen vertrauen, die das in die Register laden. Also ist halt alles in Ordnung mit dem Syscall, den wir jetzt machen. Ja, und am Ende wird dann halt wieder dem Untrusted Thread Bescheid gesagt, dass er jetzt irgendwie ein Ergebnis hat für seinen Syscall. Ja, das tut nicht mit allen Syscalls. Was zum Beispiel noch so tut, ist irgendwie ein Clone, um einen neuen Thread zu erzeugen, aber es gibt Syscalls, die irgendwie einzelne Threads irgendwie nur manipulieren, wie zum Beispiel für Thread Local Storage. Das ist ein bisschen kompliziert, das kann man hier nicht mehr in diesem Modell nicht so wirklich machen. Irgendwie in den Kommentaren steht da noch drin, irgendwie, dass sie ein bestimmtes Thread Local Storage irgendwie Syscall brauchen und dass sie dann dafür irgendwie den untrusted Thread irgendwie killen und einfach in den Syscall machen einen neuen erzeugen, um da halt irgendwie das Thread Local Storage irgendwie zu verändern. Das ist unschön und eigentlich verändert es auch Dinge, die man eigentlich nicht erwartet, die dann halt dieser Syscall irgendwie verändern würde, aber die haben halt festgestellt, irgendwie es stört bei diesem Syscall nicht. Ja, nachdem das eben halt irgendwie, wenn man irgendwie ein bisschen mehr mit SecOp machen will, alles ein bisschen unschön geworden ist, gibt es halt jetzt diesen Mode 2, der jetzt irgendwie ja dieses Jahr aktuell irgendwie in der Entwicklung ist. Der Mode 2 irgendwie der irgendwie ermöglicht halt vieles irgendwie, was wir eben irgendwie im Chromium-Modell irgendwie im User-Space gemacht haben, jetzt halt schön im Kernel, ohne halt all diese blöden Nebeneffekte oder Unsicherheiten da reinkommen können zu haben. In Mode 2 irgendwie arbeiten wir mit Berkeley Packet Filter Programm. Das ist halt eine kleine Registermaschine, ursprünglich dafür entwickelt worden, um halt dem Kernel zu sagen, welche irgendwie Pakete man denn gerne im User Space hätte für TCP-Dump und ähnliches. Irgendwie ist es einfach genommen worden, weil es eh schon da ist und weil es praktisch für sowas ist. Also es ist jetzt eine Registermaschine, aber das, also es ist nicht Turing vollständig, es ist ziemlich eingeschränkt, man kann auch nicht mehr Schleifen drin bauen, es ist eher so von der Aussagekraft her wie Aussagenlogik, was man damit machen kann, aber es reicht irgendwie hier für diesen Fall. Jedes Mal, wenn dann ein Syscall irgendwie gemacht wird, wird halt jetzt irgendwie das BPF-Programm, was man dem Kernel gegeben hat, irgendwie ausgeführt. Und dieses BPF-Programm entscheidet dann, was mit dem Syscall gemacht wird. Irgendwie das kann wie eben irgendwie Kill sagen, das irgendwie bedeutet halt, der Prozess wird sofort beendet. Diesmal mit SigSys statt SigKill, weil es irgendwie von der API ein bisschen schöner ist, aber macht keinen wirklichen Unterschied. Wir haben aber auch einige neue irgendwie Rückgabewerte, die es eben nicht gab, zum Beispiel Trap. Mit Trap irgendwie kriegt jetzt irgendwie der Prozess, irgendwie statt dass er gekillt wird, einfach ein Signal und kann dann irgendwie zum Beispiel den Syscall irgendwie selber simulieren oder was auch immer damit machen. Wir können auch einfach irgendwie dem Prozess Bescheid sagen, dass es irgendwie so nicht funktioniert und der irgendwie einfach in Erno irgendwie eine beliebige Nummer zurückbekommt, also ein Fehlercode für diesen Syscall, der frei gewählt werden kann. Ein bisschen interessanter noch ist halt der Trace-Rückgabewert. Das entspricht halt so ein bisschen dem, was wir eben irgendwie über den Helper-Prozess hatten für komplizierte Syscalls. Wenn irgendwie das BPF-Programm Trace zurückgibt, kriegt halt irgendwie ein anderer Prozess, der irgendwie per Ptrace jetzt an diesen Prozess irgendwie angeschlossen ist, irgendwie Bescheid, dass er doch mal entscheiden soll. Darüber kann man jetzt halt irgendwie auch recht kompliziert, irgendwie in Turing vollständig irgendwie entscheiden, irgendwie, ob denn jetzt der Syscall gemacht wird. Was es ja auch schon vor Stackomp gab, war irgendwie die Möglichkeit mit Ptrace irgendwie Syscalls aufzuhalten. Das Problem vorher war so ein bisschen, irgendwie, wenn der Prozess, der jetzt hier traced, irgendwie stirbt, sei es zum Beispiel durch den OOM-Killer, was ja passieren kann, dann gehen plötzlich alle Syscalls durch. Hier in dem Fall ist das so, wenn der Tracer stirbt, irgendwie, dann ist das das gleiche, als ob man Kill irgendwie als Rückgabewert zurückgegeben hätte. Ja, der letzte Rückgabewert allow, das ist halt einfach, der Syscall darf gemacht werden, dann wird er ausgeführt. Wenn man das jetzt einsetzen will, macht man wie eben einen Prozesskontroll. Man übergibt als erstes Argument ps-set-seccomp, um seccomp zu aktivieren. Das zweite Argument ist 2, weil wir im Modus 2 sind. Und dann übergeben wir halt das Programm, was dann halt in den Kernel irgendwie kopiert wird. Ich habe jetzt hier noch irgendwie ein bisschen ein eigenes Konzept irgendwie für eine Sandbox, worüber ich noch ein bisschen reden will. Und das ist halt mein Anwendungsfall. Ist halt ähnlich irgendwie zu dem in CPU-Share. Es geht halt darum, wir haben fremde Prozesse, die irgendwie auf dem eigenen System irgendwie Dinge machen sollen, die aber nicht irgendwie das System angreifen können sollen. Aber es ist ein bisschen schöner als eben. So, das Problem eben war halt irgendwie, man schickt den Inhalt der Daten in Textsektion und man schickt irgendwie einen Punkt, an den er dann gecallt werden soll. Aber um alles andere muss man sich selber kümmern, dann in dem Code, den man da hinschickt. Wenn man jetzt aber stattdessen eine Runtime-Environment in den Untrusted-Prozess einbaut, dann kann man dieser Runtime-Environment halt umbiegen oder patchen, verändern, irgendwie, sodass die Runtime-Environment sich um alles kümmern kann. Also man kann halt irgendwie Code hinschicken, den man irgendwie so auch irgendwie auf einem System einfach ausführen könnte, irgendwie, der nicht gesandboxed wurde, irgendwie ohne den jetzt allzu groß erst zu modifizieren müssen, aber man muss halt nur einmal die Runtime Environment modifizieren. Diese Runtime Environment, das kann ein Standard Runtime Environment sein, wie ein Python-Interpreter, ein Ruby-Interpreter, was auch immer, das ist hier nicht sicherheitsrelevant. weil wir halt irgendwie gleich noch Second irgendwie da rumtun. Und das ist nur so sicherheitsrelevant wie vorher irgendwie der beliebige Code, den wir direkt ausgeführt haben, und dem haben wir ja auch schon nicht vertraut. Eben wurde irgendwie der Stack irgendwie nur in der Größe mit R-Limit irgendwie beschränkt. Irgendwie man kann auch einfach irgendwie den gesamten RAM mit R-Limit in der Größe beschränken. Ja, dann kann man halt, wenn man noch Memory-Allokation macht, hat man eigentlich den gleichen Effekt wie in der Größenbeschränkung, nur dass man halt Memory-Allokation noch machen kann. Ja, SecComp irgendwie ist halt mit nur Read-Write-Exit-Sekretär ein bisschen eingeschränkt, irgendwie weil man halt vor allem keine Speicherverwaltung hat. Man kann natürlich auch das im Mode 1 benutzen und einmal zu Beginn irgendwie mit MF-Read-Speicher holen und dann irgendwie sein malloc und free und alles selber implementieren, aber angenehmer ist es natürlich irgendwie für den Programmierer, aber auch für das System, weil halt Speicher wieder freigegeben werden kann, wenn wir jetzt hier irgendwie noch MMAP und MUNMAP und BRK erlauben. Wichtig, MMAP nicht in jeder Variante, sondern ohne File-Deskriptoren irgendwie mit Anonymous Memory. So, wenn man irgendwie Daten austauscht, ist es vielleicht auch ganz nett, wenn man nicht nur lesen und schreiben kann, sondern auch herausfinden kann, ob man es machen kann. Deswegen ist Select noch ganz nett, wenn man das erlaubt. Ja, und Exit erlaube ich hier halt auch irgendwie, damit man sich halt wieder beenden kann. Ja, irgendwie der Code wird halt diesmal nicht gecallt, sondern halt irgendwie in der Runtime geewalt oder wie das hier nach Runtime so heißt. Es kommt aber eigentlich irgendwie auf den gleichen Effekt wie vorher raus. Nun, wenn man jetzt irgendwie Syscalls erlauben will, aber man hat ja sowieso schon eine Runtime-Environment, die dazwischen liegt und alles abstrahiert, dann kann man die Syscalls auch einfach emulieren. Also Emulierung heißt halt irgendwie in dem Fall, zum Beispiel wir machen einen Open, dann würde jetzt halt der angeschlossene Prozess, wenn er eine Datei öffnen will, statt dass er sich selber versucht, einfach an den Trusted-Prozess Bescheid sagen, dass er es mal machen will. Der Trusted-Prozess kann das jetzt beliebig prüfen, und irgendwie, wenn er sich dann entscheidet, dass es erlaubt ist, kann er es dann selber machen und antworten. Nun, das Open könnte jetzt irgendwie auf ganz normales Dateisystem gehen, indem man halt irgendwie zum Beispiel überprüft, irgendwie dürfen nur bestimmte Dateien oder nur in bestimmten Modi geöffnet werden. Dadurch, dass das aber alles hier irgendwie im Trusted-Prozess abläuft und im Untrusted-Prozess nur dieses Ergebnis, was er zurückbekommt, wichtig ist, könnte das auch irgendwie ein Pseudo-File-System sein, was man im Code selber implementiert, oder es könnte ein Teil von einem Dateisystem sein oder wie auch immer, da ist man halt recht frei. Ja, wenn jetzt irgendwie, wir haben jetzt den File-Descriptor zurückgegeben, jetzt will der Untrusted-Prozess mal was lesen, dann muss er wieder dem Trusted-Prozess Bescheid sagen, muss ihm natürlich den File-Descriptor mitteilen. Hier wird das wieder überprüft. Hier können wir zum Beispiel überprüfen, ist bei diesem File-Descriptor die Read-Operation überhaupt erlaubt. Das kann man jetzt irgendwie bei jedem File-Descriptor einzeln zum Beispiel irgendwie festlegen, ob es erlaubt ist oder nicht. Irgendwie. Und das dann halt wieder machen und ein Ergebnis zurückgeben. Ja, das ist. Man ist jetzt hier nicht nur eingeschränkt auf normale Syscalls, man könnte jetzt auch irgendwie sagen, irgendwie. Ich erfinde jetzt neue Syscalls, die es vorher nicht gab, irgendwie. Also in vielen Umgebungen wird ja heute als Systemressourcen irgendwie angesehen, irgendwie zum Beispiel Adressbücher auf Handys oder so, irgendwie, wo man halt irgendwie, was halt früher irgendwie nicht so in dem klassischen Betriebssystemmodell irgendwie so Standardressourcen waren. Das kann man jetzt hier auch alles machen, auf die gleiche Art überprüfen, wie man die Syscalls überprüft, irgendwie, und hat halt mehr Sicherheit. Ja, ich bin gespannt auf eure Fragen.
Okay, ja. Ich wollte wissen, ob du weißt du vielleicht, warum die in Chromium die Trusted und Untrusted Prozesse mit über den Pipe über den Socket kommunizieren statt über den RAM?
Also du meinst, warum irgendwie dort die Argumente irgendwie und die Syscall-Nummer und so weiter nicht über Shared Memory übergeben werden? Das weiß ich nicht genau irgendwie, warum das jetzt so ist. Ja, wenn es dann keine Fragen gibt, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja.